Es gibt einen Satz von einem weisen Meister, Krishnamurti, der im Grunde keiner Tradition angehörte. Und vielleicht kennt ihr den Satz, weil ich den öfters einbringe. Und er ist immer wieder ein Türöffner. Er sagt, mein Geheimnis ist, ich habe nichts gegen das, was geschieht. Für die alltäglichen Ohren klingt das äußerst provokant, weil wir sagen, damit unterschreibt er ja alles Schlimme in der Welt und in uns und so weiter. Und das ist nicht seine Absicht. Sondern deshalb setze voran, mein Geheimnis ist. Das Geheimnis ist, dass er in eine Wesenstiefe gehen kann, die so weit ist. Die Haltung ist der Kern. Dass er nichts gegen das haben muss, was geschieht. Das heißt, er hat die Welt befreit von seiner Vorstellung, wie sie sein sollte. Und damit von seiner subtilen Gewalttätigkeit. Das steckt nämlich dahinter. Und aus dieser Haltung der Freiheit und im Grunde Wertschätzung, ich habe nichts gegen das, was geschieht, kann er handeln. Und ist nicht getriggert von seinen Emotionen und Vorstellungen und Mustern und biografischen Elementen. Das ist im Grunde die Haltung in der buddhistischen Sprache des Dzogchen, der großen Vollkommenheit. Einer der höchsten Wege des tibetischen Buddhismus. Das reine Schauen. Das ist die Vollkommenheit, in der alles vollkommen ist. Und weil das vollkommen ist, können wir daran arbeiten. Da kann die Reise hingehen und das öffnet uns das Tor. Und von der Methode her arbeite ich mit, und manche von euch kennen das ja auch aus der Ausbildung, und wir tun das hier in diesem Retreat auch, arbeite ich mit drei Methoden, Zugängen, Arbeitsweisen, die mich überzeugen, dass sie einen möglichst uneingefärbten Blick auf uns selbst und die Wirklichkeit werfen. Und die sind aus völlig unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist von der westlichen philosophischen Tradition her die Phänomenologie, die ich viele Jahre noch studiert habe in Würzburg und mich darüber promoviert, habilitiert und so weiter. Also Phänomenologie im Kern, Wittgenstein bringt das toll in einen Satz, hör auf zu denken, schau hin. Very simple. Also lass die Konzepte weg und schau voll in die Wahrnehmung. Was siehst du? Und beschreib das. Und damit folgen wir dem Phänomen, folgen wir der Wirklichkeit. In uns, bei anderen, in der Welt, wie auch immer. Das zweite ist, das passt sehr nah dazu, ist aber ein ganz, ganz anderer methodischer Zugang, ist Erforschung, Inquiry. Das ist eine alte Methode, die letztlich ein paar tausend Jahre alt ist und die in verschiedenen spirituellen Traditionen und psychologischen Traditionen und auch in der Philosophie vorkommt. Sokrates hat die Leute durch Inquiry zu Philosophinnen und Philosophen gemacht, hat so lange gefragt, bis die innere Weisheit sich gemeldet hat. Und in der modernen Zeit, in der heutigen Zeit, haben das einige große Lehrerinnen und Lehrer in unsere Welt gebracht. Und ich folge davon vor allem dem Weg von Hamid Almas, dem großen Meister, der das Diamond Approach begründet hat. Der lebt jetzt noch, der ist noch über 80, ich habe die Tage noch ein Teaching von ihm gehört. Und man erst denkt, ach ja, ein altes Männchen mit 80, von wegen. Ich musste richtig voll wach sein, um zu verstehen, was er sagt und die Power aufzunehmen, die er dann entfalten konnte. Der arbeitet mit Inquiry und er sagt, das ist ein Weg, der dich den gesamten Weg führen kann, bis zum tiefsten Erwachen. Erforschen, was ist. Damit werden wir auch arbeiten, vor allem heute Nachmittag. Und das Dritte, das kennt ihr schon, das fällt einem oft nicht ein als Methode. Das ist, wie Osho mal gesagt hat, die wissenschaftlichste Wissenschaft, die es gibt. Das ist Meditation. Du lässt alles los, sogar dich selbst, und schaust. Und wirst zum Schauen, das wäre der hohe Anspruch da drin. Du wirst ein Schauen und nimmst wahr und versuchst das, kannst es dann versuchen zu beschreiben oder zu erfahren. Das wären drei methodische Zugänge. Die eine ist philosophisch, Phänomenologie. Die Inquiry hat was Psychologisches, psychologische Reifungsarbeit, könnten wir es modern nennen. Und Meditation ist einer der großen Königswege des Spirituellen. Mit dem gut ausgerüstet möchte ich mich gern mit euch heranwagen an diese nicht so ganz einfache und powervolle und weltmächtige Emotion. Ich habe es überschrieben, deine verschlüsselte Stärke. Wir können sie erfahren als Wut, wir können sie erfahren als Ärger, als Aggressivität, als Verstimmtheit, als Zerstörungskraft, sogar als Hass. Und dahinter geht es weiter, gute Botschaft. Und dazu habe ich so ein bisschen ein Schaubild gelegt. Ich mag das mehr als irgendwelche Projekte an die Wand geworfen, dass es etwas lebendig bleibt und einprägsam, hoffe ich. Also im Zentrum hier ist die Emotion, diese rote, feurige Karte. Vielleicht passt für die meisten von euch, die Farbpositionen sind nach Person verschieden. Ich habe jetzt mal meine gewählt oder welche, die ziemlich kommun sind. Diese Emotion Wut, die ihr alle kennt. Ich denke, niemand muss ich erzählen, wie sich das anfühlt. Und diese Emotion Wut, habe ich schon ein bisschen angedeutet, kann verschiedene Facetten haben. Wir erkennen sie manchmal nicht so ganz leicht. Offensichtlich ist Wut, wenn wir ausrasten und irgendwas an die Wand knallen oder jemanden anschreien oder den Hund verjagen oder oft leider eben auch Dinge tun, die wir nachher bereuen, die für andere Wesen, inklusive uns selber, nicht hilfreich sind. Deshalb ist sie eine heftige und schwierige Emotion. Deshalb mache ich sie zum Thema auch. Andere Varianten von Wut sind zum Beispiel so eine grundlegende, sich durchziehende Stacheligkeit. Vielleicht kennt ihr sowas. Oder ich nenne es mal Struppigkeit. Ja, man fühlt sich wie Stachelbeere oder wie Igel aufgestellt. Es ist nicht konkret was. Aber wehe, wenn einer. Und manchmal freuen wir uns, vielleicht ärgert uns jetzt jemand. Das wäre super, dann kann ich das nämlich ausagieren. Das ist eine Form von Wut, einfach die Formen zu begreifen. Und wir können das immer nur erforschen, wenn wir das ganze moralische Gedöns erstmal auf die Seite stellen und gucken, worum geht es eigentlich. Eine andere Form von dieser Energie, dieser roten Qualität, ist Ärger. Ärger enthält ist eine sogenannte zusammengesetzte Emotion. Ärger enthält nicht nur Emotionen, ich sage gleich nochmal was zu Emotionen, wie wir uns dem nähern können, sondern enthält einen ganz, ganz hohen mentalen Anteil. Bei Ärger ist eine ganz starke Konzeption von, wie es sein sollte. Also das habe ich eben den Krishnamurti zitiert. Ich weiß, es sollte so sein, du solltest dich so verhalten. Und jedes Mal, wenn du genau das nicht tust, ärgere ich mich. Ich sage es nicht immer, ich ertrage es oft. Aber heute sage ich es dir, dass ich mich seit 10 Jahren über dich ärgere. Weil du das genau nie machst, wovon ich überzeugt bin, dass es richtig ist. Auch für dich. Das ist eine Form von Gewalttätigkeit. Das ist heftig, das ist aggressiv. Wenn man das mal aufblättert. Das ist Ärger. Ich war früher in einem Studienhaus und da gab es einen Hausmeister, ein kleiner alter Mann, und der hatte als Lieblingshaltung Ärger. Und der brauchte das, der war nicht glücklich, wenn der sich nicht ärgern konnte. Also man hat ihm was Gutes getan, wenn man ihm Anlass gegeben hat, sich über einen zu ärgern. Dann war der Tag gerettet für ihn. Sonst war der missmutig und depressiv und alles Mögliche. Ja, also es gibt so eine Verklockung mit solchen Emotionen, das ist natürlich kein glückliches Dasein, aber es gibt so eine Verklockung, wo Menschen sich eintunen auf Ärger. Als Beispiel. Eine ganz, ganz sanfte, gibt viele, ich gehe jetzt nicht alle durch, und eine ganz sanfte Art von Wut ist, das kriegen wir, checken wir da oft meist nicht, ist Irritation. Ich bin da gerade irritiert, wie du das machst. Das ist ein, ich habe eine Idee, eine Erwartung an dich, wie du das zu machen hättest, die hast du nicht erfüllt. Ich konfrontiere dich aber nicht offen damit, das ärgert mich oder warum machst du das oder werde wütend, sondern ich bin irritiert. Das ist so ein stacheliger, dunkler, ein bisschen trickiger Hintergrund, der sich nicht wirklich zeigt, aber trotzdem wirkt. Wenn ihr eine Gruppe leitet oder eine Schulklasse oder mit Klienten, Klientinnen arbeitet oder an der Uni arbeitet und ihr habt einen Hörsaal von irritierten Leuten, ist es äußerst schwierig, irgendwas Sinnvolles zu sagen. Das sind Variationen über die Wut. Vielleicht noch zum Hass, der ist schwierig. Osho sagt, ein Hass ist Liebe, die auf dem Kopf steht. Ich finde das einen schönen Satz, aber er bringt mich nicht sehr viel weiter. Hass ist zunächst nicht Liebe, mir ist es zu schnell. Hass ist, aus meiner Forschung, ist, dass sich etwas in mir festgezurrt hat, wo sich mein Ärger, meine Ablehnung, meine Kritik an einem anderen Wesen oder an mir selbst oder an der Welt oder an einer Bevölkerungsgruppe so etabliert hat, dass ich daraus ein Weltbild gemacht habe, fast würde ich philosophisch sagen eine Ontologie, eine Seinslehre. Diese Menschen sind so. Die waren immer so, werden immer so sein, werden sich nicht ändern und die wollen so sein und deshalb hasse ich sie und ich habe Recht, das zu tun. Das ist eine Seinslehre, aus der Wut gemacht oder aus der Ablehnung oder aus der Kritik und ich zurre das fest. Das machen wir im Kleinen, im Großen, im Politischen. Was steckt da drin? Ein paar Elemente habe ich schon angedeutet. Da habe ich schon auf der roten Lative, da zieht es mich irgendwie hin, das ist dann die Lösung. Also erstmal hier die Emotion Wut etc. Ja? Die hat drei Aspekte, drei Dimensionen von Menschsein. Ihr kennt das, ihr könntet das auch hier alles beschreiben, wenn ihr hinschaut. Das eine ist, die ist ein Gefühl. Die ist ein Gefühl, das ist das, was es so wuchtig macht. Und das Wort Emotion sagt es gut, das bringt uns in Bewegung, da ist Motion drin. Ja, das ist ein Ausdruck von Bewegung, das bewegt uns. Und Emotionen, das ist was ganz, ganz Tolles. Emotionen geben uns Energie. Wenn wir emotionslos sind, sind wir für uns selbst und den Rest der Welt unglaublich langweilig. Emotionen geben uns die Leidenschaft, uns mit den Dingen und der Welt und den anderen zu verbinden. Emotionen sind der Verbindungsstrom, der Daseinssaft, der zwischen Menschen fließt. Halt in der ganzen Bandbreite. Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen. Das ist ein wunderbarer Filmtitel, den ihr vielleicht kennt. Ja, das ist es. Es ist kein Rosengarten, wo alles toll ist. Oder es ist ein Rosengarten mit Stacheln, was die Pflanze ja an sich hat. Also Emotionen verbinden uns in der ganzen Bandbreite von tiefer Liebe und Leidenschaft und Freude und Hingabe und Inspiration bis hin zu Ablehnung und Wut und Verzerrung und Ärger und Hass. Und dadurch haben alle Emotionen, auch wenn wir Wut nicht so stark im Herzzentrum fühlen, aber haben alle Emotionen einen Konnex zu unserem Herzzentrum, das unter anderem der Fühlraum von uns ist. Emotionen wie Wut, diese aggressiv abwehrenden Emotionen, spüren wir somatisch eher im Solar oft. Aber eigentlich ist es aus dem Fühlraum. Es gibt eine interessante Übung, ich nenne das so Second Meditation, also eine, die du in einer Sekunde machen kannst. Wenn Wut aufflammt in einem, einfach das Herzzentrum zu berühren und ein paar Mal tief zu atmen. Guck mal, was dann passiert. Du musst die Wut nicht wegmachen. Dann geschieht was im Körper. Und das ist, wie wenn die Wut sich zurückerdet, wie ein Blitzableiter, zurückerdet ins Herzzentrum. Es ist relativ schwer, mit dieser Herzberührung richtig wütend zu werden. Dann hat Wut etc. hat natürlich diesen mentalen Aspekt. Ich bin wütend auf. Es gibt auch diese Panorama-Wut, die wäre eher so diese Struppigkeit, was ich eben beschrieben habe. Das ist so gegen alles und wehe, wenn einer kommt. Und dann gibt es aber auch die sehr gerichtete Wut. Ich bin wütend auf dich und ich bin das seit 5 Wochen. Weil du. Oder ich bin ärgerlich über die, weil die immer. Plural. Die da oben, die machen immer. Also mentales Konzept haben wir drin. Wir haben dieses Fühlen. Und wir haben natürlich, das wisst ihr, auch was Somatisches. Emotionen sind total somatisch, deshalb gehen die so durch. Von der psychosomatischen Forschung kann man zeigen, dass es bestimmte intelligente Eiweißmoleküle, Neuropeptide im ganzen Körper gibt, die das aufnehmen, die im Bindegewebe arbeiten. Also wo das richtig wie ausschüttet ins Bindegewebe, Wut zum Beispiel. Deshalb sind wir nicht wütend im Solar oder in der Nase oder mit dem Blick, sondern ganz. Wir sagen nicht, ich habe Wut, sondern ich bin wütend. Oder ich bin traurig oder ich bin freudig. Das ist ein Bin, auch wenn es vielleicht Zentren gibt, die das auslösen. Gerade diese powervollen Emotionen, die arbeiten stark auch mit Körperchemie. Ja, das korrespondiert, das gehört zusammen. Wir sind eine Einheit, auch physiologisch. Und das geht durch den ganzen Körper. Interessanterweise zeigt auch Forschung, dass wir solche Emotionen, die sind so hochenergetisch, dass wir die füttern müssen mit Story, sonst brechen die nach 90 Sekunden zusammen. Das ist wie Highspeed Turbo, 5. Gang plus, und das System schaltet das runter, wenn du nicht dauernd immer was reinpusht, um das System zu schützen. Also wenn du 90 Sekunden lang die Wut nicht fütterst, was nicht so einfach ist, wie sie es anhört, durch einen Gedanken kollabiert die. Und dazu was anderes. Also wir haben den mentalen, den fühlenden und den emotionalen Aspekt in der Wut. Jetzt habe ich hier 2 Karten reingelegt, die ihr auch kennt, die euch vertraut sein dürften. Das Alltägliche von der Wut ist nicht ihre Tiefenstruktur, wo ich gleich hingehe, sondern ist ihr alltägliches Erscheinen. Etwas triggert uns. Etwas nervt uns. Jemand sagt ein schräges Wort. Oder ein, was mich triggern kann, diese furchtbaren, wie heißen die Feuerlöscher, die Brandmelder, die nicht aufhören zu pfeifen. Ich bin ein Hörmensch und es ist gruselig, das kann so richtig, das Feuer in mir entfacht. Ja, irgendwas triggert einen. Was auch immer das ist. Und das ist, deshalb nennen wir das Trigger. Das ist nicht die Wurzel der Wut. Die Wut, Wutpotenzial. Also wir alle Menschen haben das Potenzial zu allen menschlichen Emotionen. Das heißt, wenn du Wut in dir entdeckst, ist nicht etwas falsch, sondern du bist einfach menschlich. Die Sache ist, wie du damit umgehst. Das ist das Lernfeld als menschliche Wesen. Und wenn es den Trigger gibt, der dich triggert, und triggern bestimmte unterschiedliche Sachen. Manche sind Geräusche völlig außen vor und die ärgern sich tierisch, wenn irgendwelche Farben im Raum nicht zusammenpassen oder das Essen nicht pünktlich ist. Also der Triggerpunkt ist ja persönlich, ist biografisch häufig, ist ein Stück, kann man es traumatologisch, neurotisch nennen, wie auch immer. Das ist etwas, was uns antickt und dann kommt die Flamme der Wut. Aber so einfach ist es nicht, dass es dabei bliebe. Es gibt noch was anderes. Und das ist etwas, was typisch auch ist und Emotionen im Unterschied zu Gefühlen ausmacht. Eine Unterscheidungsmöglichkeit, die manche Lehrenden anbieten, ist, Gefühle sind im Hier und Jetzt, sind der Situation adäquat, egal welche. Und Emotionen haben immer eine Altlast. Deshalb habe ich das hier schwarz gelegt. Das ist eine Altlast von, da kommt ein Stück in die Traumatherapie oder in die biografische Arbeit. Das ist eine Altlast, wo wir mal verletzt über unsere Grenzen gegangen wurden, wo wir nicht gehört wurden, wo wir würdelos behandelt wurden, wo wir nicht gesehen wurden. Alles fundamentale Anlässe, dass etwas in uns aufflammt, was wir als Wut erleben. Ja. Und das konnte sich nicht so entfalten, dass es sich erlöst hat. Vielleicht mussten wir es zurückhalten. Vielleicht war unser Vater sehr stark, hat uns immer wieder gedemütigt. Kreiertes Beispiel, mein Vater hat es nicht gemacht, aber es gibt es ja. Ja, und wir konnten uns aber nicht adäquat wehren, weil da wäre es nur noch schlimmer geworden. Also waren wir intelligent genug, die Wut zurückzuhalten. Die ist aber aufgestaut, die ist hier. Und wenn hier der Trigger kommt, kommt diese ganze alte Geschichte hervor. Das heißt, wir sind in Situationen von Wut gar nicht konfrontiert nur mit dem, was hier und jetzt ist. Das wäre noch einfach. Wir sind konfrontiert mit unserer Biografie. Und ihr könnt das zum Beispiel testen. Wenn ihr in einer Paarbeziehung oder Freundschaft oder untereinander im Austausch, Gefährtenschaft lebt, versucht mal oder bekommt mit, sprecht euch ab, dass ihr das miteinander erkundet, wenn die Wutenergie steigt. Wie das ist, ob ihr euch noch anschauen könnt. In dem Moment, wo wir uns nicht mehr anschauen können, haben wir in der Regel einen Film. Ich schaue dich nicht mehr an, sondern ich rede zwar mit dir, aber ich schimpfe auf dich ein. Ich gucke nur mal hin und wieder mal hin, ob du noch da bist, aber ich kann dich nicht mehr anschauen. In dem Moment, wo ich dich länger anschaue, realisiert meine Psyche, dass du nicht mein Vater oder irgendwas von früher bist, sondern das jetzige Wesen. Und dass ich mit dir ganz anders umgehen sollte. Also das Anschauen, der Blickkontakt holt uns zurück in die Wirklichkeit. Und wir neigen dazu, dann über den anderen zu sprechen, anstatt über uns selber. Ich bin verletzt, ich fühle mich gedemütigt, ich fühle mich gekränkt. Kann man alles sagen. Aber wir brettern normalerweise oder häufig auf den anderen los. Du machst das immer. Und auch die Generalisierung. Immer und nie und überhaupt. Ja, so, das, ich denke, ihr kennt das. Das ist Wutenergie. Und das hat eigentlich mit diesem Alten zu tun. Das hat deine Partnerin, den Partner oder Freund, der Freundin überhaupt nicht zu verantworten. Manchmal steht man ja da und denkt, hallo, ich habe nur was Harmloses, vielleicht Doofes gesagt, aber tut mir leid, aber was passiert denn jetzt hier? Das ist diese Struktur hier. Wir sind gewohnt, mit Wut und ähnlichen Emotionen in der Regel mit A oder C zu reagieren, aber nicht mit B. B wäre in der Mitte. Also, wir neigen entweder dazu, die Wut zu unterdrücken, weil wir sie für gefährlich und unsozial halten. Das heißt, wir spüren sie irgendwann nicht mehr. Sie kann sich im schlimmsten Fall im Körper festsetzen, in dauerhaften Spannungen bis hin zu Erkrankungen. Oder sie staut sich auf und explodiert dann irgendwo. Das andere ist, was ich gerade auch vorgespielt habe ein bisschen, ist, dass wir Wut ausagieren, wenn man das nennt. Also, dass wir auf jemanden losgehen, dass wir das ausdrücken, dass wir was zerstören. Häufig so, dass wir selber hinterher checken, boah, das tut mir leid, das war ja schlimm. Das heißt, in diesem Verhalten wollen wir die Wut auch nicht haben. Weil wenn wir es ausagiert haben, sind wir nicht mehr wütend danach, sondern unter Umständen traurig oder verzweifelt oder beschämt oder irgendwas. Das heißt, die Wut ist weg. In beiden Fällen wollen wir die Wut nicht spüren. Der Königsweg der inneren Kriegerin zum Beispiel, könnte man sagen, des Kriegers, also der Königsweg des reifenden Menschseins, zu dem wir eingeladen sind, ist weder unterdrücken noch ausagieren, sondern die Wut in dir spüren. Spüren, halten, wahrnehmen, hernehmen, im Grunde interessanterweise die Wut akzeptieren. Ich habe nichts gegen das, was geschieht, auch in mir. Die Wut darf sein. Das heißt, ich kann die Wut spüren und fühlen. Ich knall sie dir nicht an den Kopf und ich unterdrücke sie auch nicht und tue so, als wäre ich okay. Sondern ich spüre sie. Und das kann somatisch sein, das kann im Herzen sein, das können Bilder sein, die auftauchen. Du gibst der Wut den Raum, dass sie durch dich wie hindurch floaten kann, hindurch brennen, hindurch strömen. Wie eine powervolle emotionale Erregung durchgeht. Und dann können wir mitbekommen, dass die Wut in ihrem Kern was ganz, ganz anderes ist. Und da öffnet sich das Tor zur Heilung und Wandlung.
Wir können mitbekommen,
dass die Wut in ihrem Kern, dass die nur Außenwut ist, das ist die Außenseite, dass die in ihrem Kern eine powervolle, lebensbejahende Macht in uns ist. Eine Lebensenergie, die die Sufi-Tradition die rote Latifa nennen, die rote subtile Energie. Die haben mehrere Farben, die gängigsten sind 5 und davon ist die rote eine.
Und diese rote Energie, diese rote Latifa, die geht für was,
das kostbar ist. Das ist eine Qualität von Stärke, von Lebenskraft, aber nicht einfach von Lebenskraft, die durchfließt, sondern das ist eine Stärke, die uns groß sein lässt. Gar nicht im Vergleich gegen andere und über andere herrschen, sondern von innen her, die einen Zugang hat zu unserer inneren Größe, weil wir kostbare Wesen sind. Und die deshalb Stärke ist und uns schützt, nicht nur, weil wir einen Survival Drive in uns haben und überleben wollen, sondern weil wir da drin spüren, dass es kostbar ist zu überleben. Dass es wertvoller ist zu leben, als nicht zu leben. Dass es wertvoll ist, dass du existierst und nicht einfach eine Variation, du könntest ja auch nicht existieren. Das ist nicht gleichwertig, sondern da ist die Power zu existieren. In diesem schönen Sinne, wie Heidegger das schreibt, mit KS, existieren, herausstehen aus dem Urgrund. Dieses dich zeigen als Manifestation, dass das wertvoll ist. Das weiß diese rote Kraft. Die Stärke. Das heißt, die geht für das nicht nur dein Kostbarsein, die geht auch für das, was du dann liebst, was dir kostbar ist, was dir wertvoll ist. Deshalb stehen Menschen auf und verteidigen Frauen und Kinder und Männer und Verwandte und ihr Land und richten natürlich damit wieder Schaden an. Dahinter steht aber dieses, steht eigentlich eine Liebe zu dem, was ihnen kostbar ist. Diese rote Latifa, diese Grundkraft ist wie eine feurige Energie in uns. Die ist nicht gegen irgendetwas, die ist für das Leben, die ist das pure Leben. Die wird durch diese Triggerpunkte und Biografie nach außen hin zur Wut, aber nach innen hin kannst du diese rote Latifa spüren, ohne irgendwem zu schaden. Ganz im Gegenteil, sondern dich in deiner Kraft zu entfalten und auch andere zu ermächtigen, sich zu entfalten. Ein Aspekt, den Chögyam Trungpa, der buddhistische, tibetische Meister, einbringt, ist, wenn du deine Stärke tief genug gefühlt hast und der vertrauen kannst, musst du nicht wütend werden. Die Tatsache, dass du wütend wirst, zeigt, dass du deiner Stärke nicht wirklich vertrauen kannst. Also das ist der Arbeiter, hat mit diesen Erforschungen gearbeitet. Ja, also wenn wir unserer roten Kraft voll vertrauen können, braucht es nicht so diesen Wutausbruch oder den schwierigen Konflikt oder den x-ten Streit oder die Kratzigkeit im Alltag, sondern wir können unserer Stärke vertrauen, dass das da ist, dass uns das schützt und trägt und in die innere Größe öffnet, auch wenn die äußeren Situationen vielleicht gerade wenn Gaga sind. Wenn wir noch tiefer gehen, können wir mitkriegen, und das ist eine interessante Forschung, spirituell-psychologische Forschung, die ist nicht so bekannt, dass ein bisschen das Typsache ist. Also nicht jede und jeder von uns, die wir hier sitzen, haben den gleichen direkten Zugang zu dieser roten Energie. Für manche ist eine andere Energie mehr zentraler. Und es gibt so etwas wie ein Eingestimmtsein qua Geburt, qua diese Inkarnation, die wir jetzt sind, wie wir geboren sind, in ein bestimmtes, was man nennt, tiefen Gefühl. Es gibt Menschen, die sind mit einem tiefen Gefühl in die Welt gekommen. Es hat eine ganz leise Traurigkeit. Die können forschen, solange sie wollen, mit allen Methoden. Die werden keinen Grund in ihrer Biografie finden, warum sie traurig sind. Bis, dass sie entdecken, diese Traurigkeit als tiefen Gefühl ist eine Resonanz auf die gefühlte Trennung vom Sein.
Das heißt, das Tiefengefühl ist eine Antwort auf unser relatives, uns getrennt Erleben von der Totalität, vom Mysterium, vom Göttlichen, vom Urgrund. Das ist eine Antwort darauf, bedeutet, wenn wir es umdrehen, es ist ein Tor dahin. Das heißt, wenn wir das jetzt auf unsere Stärke übertragen, die Wut relativer Stärke, wenn wir einen powervollen, direkten Zugang zu dieser Stärke haben, Wut, häufig Wut, unsere Antwort ist auf die Welt, und wir in die relative, in die Stärke Essenz kommen, spüren wir, als tiefen Gefühl ist diese Stärke etwas, das uns verbindet mit dem Sein, mit unserem wahren Wesen, mit unserer Essenz. Weil wir erfahren, Essenz habe ich jetzt hier im Regenbogen gelegt, weil wir erfahren von innen her, dass Essenz, das war unser wahres Wesen, die leuchtende Leerheit, das Powervollste ist, was es überhaupt gibt. Wir spüren die Stärke-Dimension des Seins. Es gibt andere Dimensionen. Und weil wir das spüren, wenn wir dann eingeengt werden, explodiert es hier. Hier in der Tiefe ist die, wenn wir die Leiter runterklettern, die Wut, die rote Lotiva, die Stärke, die essentielle Stärke und Größe, ist ein Response, wie sich in uns das Essentielle, das Sein, die wahre Natur, wie auch immer ihr es nennen wollt, verschiedene Sprachen und Traditionen, das Göttliche, die göttliche Präsenz, in uns offenbart. Das heißt, in der tiefsten Erforschung von Wut kannst du dich entdecken als ein Offenbarungsort des Göttlichen, des Seins, der erwachten Natur und Leerheit, die sich in dir besonders als Stärke, als Power, als Leuchten, als Feuriges, als Urleidenschaft des Seins zeigt, offenbart, mitteilt. Wenn wir dieses Tor hinbekommen, wenn wir das immer wieder üben, können wir uns selbst und die anderen erlösen von dieser destruktiven, diesem Ausagieren der Wut und hinkehren, dass es eigentlich eine unglaublich powervolle Kraft ist. Das macht aus meiner Sicht insofern Sinn, auch dass wir Wut nicht einfach wegzaubern können, nicht wegmeditieren. Du kannst so lange meditieren, wie du willst, du kriegst es nicht weg. Nicht, weil du nicht gut genug meditiert hast, sondern du hast vielleicht super meditiert, sondern weil du Wut nicht wegmachen kannst, es ist ein Teil von dir. Du kannst nicht meditieren, dass deine Nase verschwindet oder dein linkes Ohr. Es ist danach immer noch da. Und so auch, dass diese Energie ist immer noch da, aber sie rücktransformiert sich, sie rückerinnert sich, Wut rückerinnert sich an ihren eigenen Ursprung, ihre wahre Natur, bis hin als Tor zum Sein. Wo das Sein sich uns als Größe, als Power, als Leuchtkraft, als unbestechliche Präsenz offenbart. Das ist die tiefste Dimension, von wo wir hier mit Ärger und Wut anfangen.